am Livestream. Wir haben heute eine Predigt über den Zehnten. Das ist ein herausforderndes Thema. Und der Markus wird anschließend sein Lebenszeugnis geben, wie Gott ihn versorgt. So dass wir zweigeteilt sind heute. Also, genau, du könntest die Gliederung anwerfen, dass ihr so ein bisschen seht, was es alles gibt. Genau. Also, es heißt, dass in freikirchlicher Gemeinde öfter über den Zehnten gepredigt wird, als in Gemeinden, die steuerfinanziert sind. Also das trifft für uns jedenfalls nicht zu. Ich denke, dass das erste Mal ist, dass man in diesem Umfang über dieses Thema predigt. Und dass dieses Thema ist auch im Rahmen der bevorstehenden Gemeindeselbstständigkeit, die wir im Laufe des nächsten Jahres umsetzen möchten. Jedoch geht es nicht nur darum, sondern es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um ein geistliches Prinzip. Um die Gabe des Zehnten stellt sich viele Fragen. Zum Beispiel geben, ja, aber wie viel? Was ist angemessen? Was ist ausreichend? Gibt es ein zu wenig oder gibt es auch ein zu viel? Ist die Gabe des Zehnten überhaupt noch aktuell oder galt sie nur den Menschen des Alten Testaments? Schließlich leben wir im Neuen Testament und steht nicht mehr unter dem Gesetz. Unter dem Geben des Zehntens verstehen die Christen, dass sie 10% ihres Einkommens spendet. Auch wenn es in Detailfragen unterschiedliche Ausgestaltungen gibt, zum Beispiel ob der Zehnte vom Brutto- oder vom Nettoverdienst ist, so herrscht über diese Definition weitgehend Konsens. Ziel der Spende ist in Anlehnung an Malachi 3, Vers 10 häufig die örtliche Kirchengemeinde. In Malachi 3, Vers 10 wird es das Vorratshaus benannt. Also das Vorratshaus versorgt uns ganz persönlich geistlich. Alles, was darüber hinaus gespendet wird, zum Beispiel für christliche Projekte, in die Mission oder für Notlagen, werden im Neuen Testament als Almosen bezeichnet. Die 10%-Regel gibt nicht nur eine Richtschnur für die Höhe von Spenden zur finanziellen Unterstützung der eigenen Kirchengemeinde vor Ort. Wir unterstützen die Arbeit der lokalen Gemeinde und finanzieren die Gehälter derer, die ausschließlich für das Reich Gottes arbeitet und keine andere Anstellung haben, als auch wie für unsere liebe Manns. Das geschieht analog zu den Priestern und den Leviten im Alten Testament, die kein eigenes Land bestellten und um von dessen Ernte zu leben. So hoffe ich, dass ich euch mit den folgenden Gedanken eine Entscheidungshilfe geben kann. Und viele der hier verarbeiteten Gedanken habe ich aus dem Artikel vom ERF von einem Frank Suchi. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber die Gedanken haben mir gut gefallen. Der Zehnte im Alten Testament. Die erste Erwähnung des Zehnten in der Heiligen Schrift findet man im ersten Buch Mose, Kapitel 14, ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Als der Jakob im Traum die Himmelsleiter sah, sprach Gott zu ihm, dass seine Nachkommen werden sollten wie der Staub auf Erden. Sie werden sich in alle Himmelsrichtungen ausbreiten. Durch ihn und seine Nachkommen sollen alle Menschen gesegnet werden auf der Erde. Da richtete der Jakob ein Steinmal auf, das zum Haus Gottes wurde. Und er versprach, von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist in 1. Mose 28, Vers 10 und folgende. Die beiden Schriftsteller, die beschreiben Begebenheiten, die lange vor der Einsetzung des mosaischen Gesetzes stattfanden. Die Geschichte zeigt uns, dass schon weit vor dem Empfang der Gesetzestafeln für hervorragende Persönlichkeiten Gottes das Geben vom Zehnten eine übliche Handlung gewesen ist. Später gab Gott der Söhne Levi den Zehnten vom Volk Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie dann in der Stiftshütte ausüben solltet. Das können wir lesen in 4. Mose 18, 21. Die Leviter haben also vom Zehnten des Volkes Israel geklebt und davon wieder ihren Zehnten in das Haus Gottes gegeben. Neben diesem Zehnten wurde ein weiterer Zehnter für die Finanzierung der jüdischen Feste erhoben. Das können wir in 5. Mose 14, 22 bis 27 lesen. Und alle drei Jahre wurde ein weiterer Zehnter als Sozialversicherung für die Waisen, für die Armen und für die Witwen eingenommen. Das steht in 5. Mose 14, Vers 28 bis 29. Also die Zehnten als Summe betrugen für eine jüdische Familie ca. 23,3% aller Erträge des Landes, inklusive des Festzehnten, den man dann selber verzehren durfte. Also 23,3%, wenn wir unsere Abgabe rechnet, was die Steuer anbelangt, das sind wir schon bald als Alleinstehender bei 50%, gell? Und dann noch den Zehnten dazu, also könnt ihr selber ausrechnen. Also die Sozialversicherung ist ja staatlich geregelt heute, das ist ja, war damals, aber finde ich erstaunlich, dass es damals auch schon eben geregelt war, dass eben die arme Witwe und Waise auch ja Auskommen hattet. Und außerdem brachte die Israeliten die Erstlinge aller Früchte des Landes und die Erstgeburt von Rinder und Schafe als Abgabe zum Haus Gottes für das Opfer. Das Volk Israel hat über viele Generationen hinweg eine sehr unbeständige Treue ihrem Gott und seine Ordnungen gegenüber gehabt. Und deshalb ermahnt Gott sie in Maleachi 3, Vers 10 sehr deutlich. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fülle, des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. Dieser Vers gehört zu der bekanntesten Aussage der Heiligen Schrift über den Zehnten. Und das Ungeheuerliche an dieser Stelle ist, dass Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sich an seinem Wort prüfen lassen will. Also erstaunlich. Dann schauen wir, wie die Sichtweise im Neuen Testament ist. Im Neuen Testament finden wir zwei Erwähnungen des Zehnten. Jesus kritisiert zum einen die heuchlerische Religiosität der Schriftgelehrten und Pharisäer und bestätigt den Juden, also hier nicht den Christen, die Richtigkeit der Abgabe des Zehnten. Das lesen wir in Matthäus 23, Vers 23. Und zum anderen wird im Hebräerbrief auf die Begegnung von Abraham und Melchisedek eingegangen, um sehr ausführlich zu beschreiben, dass unser Herr Jesus Christus, der hohe Priester, nach der Ordnung Melchisedeks ist. Der Priester Gottes in alle Ewigkeit. Also nur zweimal im Neuen Testament erscheint der Zehnte. Wir finden darüber hinaus aber viele Stellen, die über die Verwaltung des Geldes und über treue Verwalterschaft und den Segen des Gebens sprechen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. In Lukas 6, Vers 38. Und auch der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Korinther: Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 7. Diese Stelle wird ja ganz oft benutzt, wenn das Opfer eingesammelt wird. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Genau an diese Worte wird unsere Stellung der Kinder Gottes im Neuen Testament sehr gut sichtbar. Durch das Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz und durch den Triumph über alle Mächte der Finsternis und des Todes bei seiner Auferstehung sind wir nicht ans Gesetz mehr gebunden. Wir sind keine Knechte, sondern wir sind freie Kinder Gottes geworden. Denn schließlich ist Jesus gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und hat damit ein neues Zeitalter im gesamten Universum eingeleitet. Dem Neuen Testament können wir nun entnehmen, dass wir frei sind vom Gesetz. Der Zehnte, ein Vorrecht für Christen. Im Gespräch mit vielen Christen lernt man sehr unterschiedliche Auffassungen zum Zehnte kennen. Angefangen von zwingender Christenpflicht bis hin zum bedeutungslosen Relikt aus alten Zeiten. Der Zehnte ist Teil von Gottes Ordnungen aus dem Alten Testament, der uns Christen zu einer klugen Lebensführung angeboten wird. Trotzdem, wenn es ums Geld geht, dann berühren wir spürbar eine andere Dimension. Es gibt keinen anderen Bereich im Leben der Menschen, wo sie so verschlossen sind wie beim Thema Finanzen. Die Zahlen über den monatlichen Verdienst und die Höhe des Sparvolumens werden so geheim gehalten wie nur möglich. Wir können über fast alles reden, aber über Geld niemals. Von dieser Verhaltensweise sind Christen nicht ausgenommen. Interessanterweise stellt sich hier schon die Frage, warum das so ist. Das Neue Testament gibt uns darüber Auskunft. Es liegt nicht am Geld, denn Geld ist nichts anderes als der Gegenwert von Ware, den wir damit erwerben können. Das, was hier so starke Gefühle von Menschen beeinflusst, ist der Geist, der hinter dem Geld steht. Die Bibel bezeichnet ihn als Mammon. Jesus sagt zu uns, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, steht in Matthäus 6, Vers 24. Die Aussage Jesu ist nicht, dass wir nicht beide Herren dienen dürfen, sondern dass es unmöglich ist, denn Gott und Mammon sind viel zu gegensätzlich in ihrer Einflussnahme auf uns Menschen. Und das ist nicht eine Frage der Höhe des Geldes, sondern das ist eine grundsätzliche Einstellung. Du kannst reich sein und kein Problem mit Geld haben und du kannst arm sein und kein Problem mit Geld haben und gleiches auch andersrum, dass du eben ein Problem hast mit Geld, wenn du arm bist, also nicht nur, dass es dir fehlt, sondern dass eine Geisteshaltung dahinter steht, also die, genauer gesagt die Geisteshaltung des Geizes. Und da finde ich das immer, also dieser Werbespruch, ich glaube von Mediamarkt ist das oder so, Geiz ist geil, das finde ich so dermaßen widerlich, weil das eben eine Haltung ist, die also zumindest für Christen überhaupt nicht akzeptabel ist. Gell? Geiz ist geil. Ja, also hier wird der Fels unseres Vertrauens abgefragt. Vertraue mir denn die bunte Geldscheine mit Zahlen drauf oder sind unsere Herzen unerschütterlich eingewurzelt, dass uns unser himmlischer Vater, unser Versorger in allen Lebenslagen ist? Hier sagt Jesus sehr eindrucksvoll, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, steht in Matthäus 6, Vers 33. Die Frage ist ganz einfach. Glaube mir das. mal ehrlich. Gottvertrauen lässt sich nicht einfach erlesen oder erhören, es lässt sich nur erfahren. Dabei helfen uns, wie meistens im Leben, einfache Schritte, mit denen wir uns auf den Weg machen. So lernen wir neue Erfahrungen kennen und die Gegenwart Gottes wird uns immer bewusster. Je mehr wir feste Schritte des Vertrauens auf der Grundlage seiner Verheißungen und seiner Zusage gehen, desto deutlicher wird es. So ist die liebevolle Begleitung durch den Schutz Gottes in unserem Leben hautnah erfahrbar. Der Zehnte, ein umkämpftes Gebiet. Kein anderes Feld unseres Gottvertrauens ist so umkämpft wie das der Finanzen und der Versorgungszusage Gottes an uns. Durch das Geben vom Zehnten haben wir eine wunderbare Möglichkeit, Gottes liebevolle Versorgung zu erleben und gleichzeitig damit unser Vertrauen zu ihm zu bezeugen. Nichts ärgert die dämonische Macht Mammon mehr als diese Herzenshaltung. Unvorstellbar wären die finanziellen Möglichkeiten, die wir in unsere Gemeinde und Werke hätten, wenn nur viele Christen treu in das Reich Gottes investieren würden. Die Praxis des Gebens des Zehnten ist unter Christen sehr verschieden. Die eine geben auf der Grundlage des Bruttogehaltes oder Gewinnes und andere wieder vom Nettogehalt, Nettogewinn. Da es sich aber für uns als Christen nicht um ein Gesetz handelt, kann die Frage nach dem richtig oder falsch nicht beantwortet werden. Heute nehmen Christen als Haushalter Gottes gerne für sich in Anspruch, nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz verpflichtet zu sein, sondern direkt von der Stimme Gottes und seinem Heiligen Geist geleitet zu werden. Jetzt noch eine ganz andere Blickrichtung. Könnte es sein, dass wir Christen uns mit dem Geben des Zehntes unbewusst freikaufen oder freikaufen wollen, ganz nach dem Motto, Gott kriegt doch seine 10%, also kann ich mit dem Rest tun, was ich will. Überspitzt könnte mir formulieren, wie viel ich mindestens geben muss, beziehungsweise was die zulässige Untergrenze im Geben ist, um Gott nicht zu verärgern. Auf der Basis vom biblischen Prinzip der Haushalterschaft gibt es nichts, das wir als unser Eigentum beanspruchen könnten. Gott gehört sowieso alles. Daher geht es im Kern nicht darum, wie viel wir geben müssen, vielmehr lautet die korrekte Frage, wie viel von dem, was Gott mir anvertraut, darf ich für mich selber behalten? Im Neuen Testament bestätigt Jesus den Zehnten. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er fordert die Pharisäer und Schriftgelehrte dazu auf, das Wesentliche, also Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue zu tun und dabei das andere, die Gabe des Zehnten, nicht zu unterlassen. Eigene und fremde Erfahrungen mit dem Zehnten. Ich gebe seit 33 Jahren meinen Zehnten, seit mir das Prinzip bekannt ist. Und zwar von alle Einkünfte. Also zum Beispiel auch von Mieteinnahme oder früher, als die Zeiten nur anders waren, von Zinseinnahme. Die kann man jetzt vergessen. Und ich kann nur sagen, Gott steht zu seinem Versprechen von Malachi 3. Ich bin in viele Lebensbereiche gesegnet. Und da nochmal die Wiederholung von prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde in Fülle. Also ich kenne ganz unterschiedliche Zeiten in meinem Leben, was meine finanzielle Situation angeht. Ich komme gut mit wenig zurecht und ich komme auch gut mit viel zurecht. Und zurzeit geht es mir finanziell gut, habe ja letzthin schon mal das Zeugnis gegeben, wie ich gesegnet bin durch meine Rente auch. Und ein Beispiel für die Versorgung Gottes ist meine Waschmaschine. Die ist nämlich 26 Jahre alt. Von Burschl. Ja. Ja. Und die funktioniert immer noch, obwohl ich viele Jahre fast täglich gewaschen habe, durch die Pflegebedürftigkeit von meiner Mutter und später von meinem Vater. Aber vielleicht muss ich sie ja aufgrund von der negativen Energiebilanz bald mal abschaffen. Ich kenne eine Familie, die sagt, dass sie sich den Urlaub leisten kann, seit sie konsequent den Zehnten gibt. Ist ja was, was man sich nicht logisch erklären kann, gell? Dass man weggibt, dass dann plötzlich mehr da ist. Aber es kann auch sein, dass Geld eben von anderer Seite kommt, zum Beispiel Steuererstattung, mit der du nicht gerechnet hast, oder. Oder ein Erbe, gibt es ja auch noch. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn mir Gott freimütig gäbe, müsse mir nicht weiter krampfhaft berechnen, wie viel Euro im Monat denn nun dem Zehnten entsprechet oder wie mir diesen Wert berechnet, zum Beispiel vom Brutto oder vom Netto. Trotzdem kann der Zehnte eine wichtige Richtschnur für unseren Alltag werden. Die Bibel fordert uns aber heraus, nicht nur den Zehnten zu geben, sondern auch Schätze im Himmel zu sammeln. Matthäus 6, Vers 19 und 20. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Oder wo es durch die Inflation immer weniger wird. Also das kann man ja zurzeit halt sehr gut beobachten. Unser Vermögen ist 10% weniger geworden im letzten halben Jahr durch die Inflation. Muss man sich mal ausrechnen. Wenn man früher 10% Zinsen gekriegt hätte, dann hätte man gesagt, da stimmt was nicht. Das ist unverhältnismäßig, da muss was falsch sein. Und jetzt ist es gerade andersrum, aber da ist ja auch was falsch dran. Gell? Ja. Also die Bibel fordert uns darüber hinaus zur Haushalterschaft, über unser gesamtes Vermögen heraus. Alles, was wir haben, ist uns nur von Gott geliehen und wir werden darüber Rechenschaft abgeben müssen. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 6 und 7. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit der Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Also die 10%-Regel, die kann für Christen wie für Nichtchristen zum Training für das Loslassen von Geld werden. Ich habe einen Kollegen gehabt bei meiner Supervisionsweiterbildung, der war nicht Christ, inzwischen ist er Christ geworden, aber damals war er nicht Christ. Und die haben ganz treu ihren Zehnten gegeben in karitative Projekte. Und er ist auch gesegnet worden. Also das Prinzip des Segens, das trifft nicht nur Christen, sondern es trifft auch nicht Christen. Indem ihr Geld freiwillig weggebt und verschenkt, nehmt mir Mammon einen Teil seiner Macht über unser Leben und saget ihm ins Gesicht, nicht du bist mein Versorger, sondern der Gott der Bibel, Jahwe Ire, der Herr, unser Versorger. Amen. Genau.